Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Draußen mit Klausen für alle diejenigen, die zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ich bin Johann Hinrich Klausen, evangelischer Theologe und Autor und leite das Kulturbüro der EKD und betreibe diesen Podcast und lade mir immer unterschiedliche Menschen ein, von denen ich denke, es gibt etwas Interessantes zu erzählen. Heute habe ich ein Thema, bei dem man ja fast ins Schwindeln kommen kann, weil einerseits man ganz viele Medienbilder bedrängender Art im Kopf hat, wenn man das Thema anspricht, und andererseits keine Ahnung hat. So jedenfalls geht es mir bei dem Thema Kirchen in islamischen Ländern. Darum soll es heute gehen. Also Kirchengebäude in islamischen Ländern, Nordafrika und dem Nahen Osten. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe dazu ein Heft gemacht für die Zeitschrift Kunst und Kirche, gemeinsam mit meiner Kollegin Nega Haki, meiner Redaktionskollegin, die eigentlich die ganze Arbeit gemacht hat. Deshalb habe ich sie auch eingeladen, um ihr nochmal richtig zu danken. Nega Hakim lehrt Kunst- und Architekturgeschichte an der Technischen Universität Wien und sie kommt ursprünglich aus Isfahan, dem Iran, ein Land, das uns ja im Moment auch sehr beschäftigt. Darüber werden wir auch sprechen, aber nicht nur. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nega, du bist per Zoom aus Wien zugeschaltet.
Hallo, begrüße dich, hallo.
Schön, dass du da bist. Fangen wir doch einfach mal an. Wir sitzen beide in der Redaktion der Zeitschrift Kunst und Kirche. Die gibt es seit über 100 Jahren und wir versuchen sie gerade ein bisschen aufzumöbeln und in die Zukunft zu führen. Und du bist auf die Idee gekommen, mal ein Heft zu machen über christliche Sakralarchitektur in der muslimischen Welt. Und wir haben, vielleicht steigen wir damit mal ein ganz tolles Cover. Nun sind wir bei einem Podcast und können keine Bilder zeigen, aber magst du mal beschreiben, was man auf diesem Cover sieht und was die Geschichte dahinter ist?
Gut, also ich sag's zuerst hallo und danke für die Einladung. Also ich bin auch ein Fan von dein Podcast-Reihe Draußen mit Klausen und freue ich mich, dass ich heute aktiv dabei sein kann. Das ist natürlich für mich auch eine gute Erfahrung. Und also ich freue mich auch über diese Frage, weil dieses Cover hat für mich mehrere Botschaften, dass ich unsere Leserinnen einfach mitgeben wollte. Und wenn du auch erste Frage über dieses Cover stellst, das heißt, es ist auch vielleicht gelungen, das freut mich. Also es ist einfach auf dem Cover sieht man einfach eine Kapelle, heißt Sorsor-Kapelle. Es befindet sich im Westaserbaidschan, also Nordwest-Iran, an der Grenze von Armenien. Und diese Kapelle ist die einzige, die übrig geblieben ist von dieser großen Ensemble von Heilige Maria Kloster. Und das wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Und was für mich jetzt eine von meinen Botschaften, was ich geben wollte und wichtig war, ist, dass diese Kapelle 2008 unter UNESCO-Weltkulturerbe steht. Und das ist für mich wichtig, das einfach darauf betonen, weil ich weiß, dass vor allem in diesen Ländern sehr viele Bauten auch zerstört werden, das gehört zu Kulturerbe. Aber die sind auch einige, die wirklich jetzt unter Kulturerbe steht und man achtet darauf. Und da habe ich gedacht, ich will jetzt einfach auf der positiven Seite voreingehen und darauf betonen, dass es einfach auch sowas gibt. Also das ist einerseits. Und andererseits, diese Kapelle ist einfach in ein Gegend, das wurde dann auch so eine Staudamm gebaut. Und da war dann diese Kapelle so gefährdet, dass es mit Überschwemmung dann einfach zerstört wird. Was es für mich sehr wichtig war diese Kapelle, das haben sie dann einfach den Kolleginnen so schnell reagiert. Und die Kapelle wurde dann transloziert eigentlich. Und da haben sie innerhalb 25 Tage diese Kapelle einfach in 110 Meter entfernt, dann wieder platziert, aber ganz professionell alles dokumentiert, nummeriert. Und das ist auch für mich wieder eine Botschaft, dass man eigentlich so auch mit Kulturerbe umgeht. Es geht nicht darum, ob es eine Moschee ist, eine Kirche ist, ein Schloss ist. Es geht darum, dass man eigentlich reagiert auf solche Gefahr, auf diese Kulturerbe. Und und weiter ist es ja so, das ist in eine Gegend, diese Kapelle, das ist eine lange Weg. Und dieser Weg ist sehr idyllisch, bis man zu dieser Kapelle kommt. Und dann ist links und rechts eigentlich nichts. Es ist so idyllische Landschaft. Die sind teils Berge, teils trocken, teils einfach Wüste, teils auch einfach grüne Landschaft. Bis man dann irgendwann diese Kapelle sieht. Und was für mich interessant ist, also man sieht diese Kapelle von Weitem. Und man sieht das sofort, dass es um sich einfach eine christliche Bauwerk handelt. Aber das ist dann nicht wichtig, weil die eigentlich von Architektur her so einladend ist. Also diese Kapelle ist egal, was das ist, die ladet mich ein und sagt, ja, du bist willkommen. Ist überhaupt nicht wichtig, ob ich gläubig bin oder nicht und an was ich überhaupt glaube. Ich fühle mich dort willkommen. Und da wollte ich mit dem einfach Cover einfach auch diese Botschaft geben, dass unsere Leserinnen sind einfach willkommen, einfach ein Blick reinwerfen. Und ich bin sicher, dass jeder eigentlich was findet, dass es dann interessant ist.
Ja, zu dem Cover, das ist eben wirklich ein wunderbares Foto. Man sieht eben diese wirklich alte, kleine, zarte, schöne Kapelle. Man sieht sofort, es ist christlich, nicht nur, weil ein Kreuz oben drauf ist, sondern von der Art, wie sie gebaut ist, löst es sofort das Gefühl aus. Und dann ist sie eben hineingestellt in eine weite, wunderbare Landschaft mit sozusagen Hügelketten, die aufeinander folgen und darunter ein Staudamm. Und es gibt zwei Assoziationen, die ich dazu hatte. Das eine ist für mich selber natürlich als europäischer Christ, dass es solche wunderbaren Kulturerbestätten im Iran gibt und dass man im Iran sich dann auch darum kümmert, hätte ich erstmal nicht so gedacht, nicht gewusst. Mhm. Und das zweite ist, ich hatte eine interessante Parallelgeschichte dazu aus Deutschland. Ich hatte am Freitag letzter Woche ein Gespräch mit dem evangelischen Bischof von Sachsen, Tobias Bilz, und der hatte einen kleinen Andacht gehalten und da die Geschichte erzählt von einer kleinen Dorfkirche in Borna in Sachsen, in einem kleinen Dorf, das vom Tagebau niedergemacht wurde. Also es kam Tagebau, hat Kohle abgebaut und die ganze Landschaft und das Dorf zerstört. Und man hatte diese Dorfkirche auch schon aufgegeben. Und dann hat aber der Freistaat Sachsen gesagt, das kann nicht sein. Und hat diese Kirche wirklich eingepackt, auf ein Laster getan und in die nächste Stadt, nämlich nach Borna getan und dort auf den Marktplatz abgestellt. Da steht sie jetzt. Also dieselbe Geschichte, die du aus dem Iran erzählst, ist vor wenigen Jahren hier in Deutschland, in Sachsen passiert. Also es werden große Infrastrukturmaßnahmen getätigt, Stauseen werden errichtet, Landschaften werden sozusagen abgebaggert. Aber es gibt noch dieses Bewusstsein dafür, dass diese alte christliche Architektur etwas bedeutet. Das fand ich nur so witzig. Ich habe es dem Bischof gleich erzählt und ihm das Cover gezeigt. Und das fand er sehr, sehr eindrucksvoll. Wir gucken uns gleich mal das Heft an. Also wir müssen nicht alle Artikel durchgehen, aber so ein bisschen, was wir gemeinsam rausgefunden haben und wie die Arbeit daran war. Aber zunächst einmal, weil Iran natürlich einerseits weit weg ist für viele von uns, die jetzt hier zuhören, und andererseits natürlich sehr, sehr bedrängend nah ist durch die Nachrichten über den Krieg, der dort herrscht, und du dorthin stammst, wollte ich nur kurz sagen, wie geht es dir, wie erlebst du die Situation im Iran, und natürlich vor allen Dingen, so wie ich es verstanden habe, hast du fast gar keinen Kontakt zu deiner Familie. Wie geht es dir damit?
Also, wenn ich so jetzt einfach ausdrücken darf, schrecklich eigentlich. Also die Situation ist sehr schlecht, und eben ich habe meine ganze Familie in Iran, Und ja, es gibt keine Verbindung. Also die jüngere Generation und so meine Neffen und Nichten schaffen manchmal telefonieren oder manchmal online sein, aber jeder zweite, dritte Tag. Und durch die Umwege bekomme ich mit, dass die dann einfach, ja, sag mal, unter Anführungszeichen gut geht. Aber generell, nein, die Situation ist zurzeit einfach sehr schlecht. Man weiß auch nicht, was passiert, wie es vorangeht, was der Plan ist. Ich bin, ich sag mal so, nicht Politikerin, aber wenn ich auch mich mit dem jetzt Nachrichten sehr intensiv auseinandersetze, werde ich auch nicht schlauer. Was passiert, wie lange es dauert? Und es wurde ja gestern zum Beispiel, habe ich gelesen, 114 einfach Denkmäler, die unter Weltkulturerbe sind auch beschädigt. Also wer will das alles wieder herrichten? Ob man das überhaupt machen kann? Und ja, abgesehen, dass das eigentlich jetzt die Leute leiden. Eben, also es ist einfach eine sehr schlechte Situation. Mhm. Und ich bete jeden Tag, dass es dann aufhört und zufrieden kommt. Also ich weiß auch nicht, wie und was, das bin ich diesbezüglich jetzt nicht kompetent, aber ich hoffe, dass es dann zufrieden kommt.
Das hoffe ich sehr. In dem Heft, um darauf zurückzukommen, kommt ja auch dieses vor, dass eben dieses christliche Weltkulturerbe und natürlich auch andere Kulturerbestätten stark bedroht sind. Also und das gehört eben auch zu dieser schrecklichen Kriegswirklichkeit hinzu. Es sterben Menschen, es wird wirtschaftlicher Schaden angerichtet und es wird aber eben auch werden große Kulturgüter zerstört und aber auch natürlich, darauf kommen wir noch, christliche Gemeinschaften, denen ist es sehr, sehr schwer, dort zu überleben. Insofern ist unser kleines Heft jetzt natürlich kein Mittel gegen den Krieg, aber doch ein Zeichen dafür, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss und auch etwas aufbewahren muss. Ich fand, wir haben eine tolle Arbeit zusammen hinbekommen. Vor allem hast du das alles gemacht, weil du auch natürlich viel besser im Thema drin bist. Und ich habe viel gelernt. Ich habe mich aber bei der Erarbeitung über dieses Heft Kirchen in islamischen Ländern immer auch gefragt, selbstkritisch, warum habe ich das alles nicht so gewusst? Oder warum ist das so wenig bekannt? Warum wird so wenig darüber gesprochen und geschrieben? Ist ganz lustig, die ersten Reaktionen auf das Heft, ich habe es mal so Leuten gegeben oder gezeigt, unmittelbare Reaktion bei den meisten war, ist ja interessant, wusste ich nicht. Mhm. Kennst du das auch? Erlebst du das auch und hast du eine Erklärung dafür?
Ja, also es ist Tatsache, über das Thema jetzt Geschichte der Kirchen im islamischen Länder, über auch Geschichte der einfach den Christen im islamischen Länder, über einzelne Länder gibt es schon Literatur und Bücher. Das gibt es schon, aber es ist ja so, dass die zum Beispiel ein Fachbuch beschäftigt sich mit dem zum Beispiel Kirchenarchitektur von 14. bis 15. Jahrhundert, zum Beispiel ein kleiner Teil von Iran oder in Türkei. Also solche Bücher gibt es schon. Aber was das eigentlich so einen allgemeinen Überblick gibt, was jetzt unsere Heft gibt und dann von heutiger Perspektive und heutige Erfahrungen, nein, darüber gibt's eigentlich wenig und werden die Leute auch, wenige Leute sich damit auseinandersetzen und schreiben. Die Gründe, ja, wissen wir ja, das ist einfach eine unsichere Situation, weil die Leute, die einfach mit diesen Ländern auch arbeiten und recherchieren, die reisen auch oft in diese Länder. Und wenn sie einfach jetzt ähnliche Meinung publizieren, was vielleicht diese Länder nicht wollen, dann können sie auch nicht mehr hinreisen. Also das ist meine Vermutung einfach.
Ja, du hattest, genau, um das zu erklären, du hattest, wie man das immer so macht, ne? Man macht einen Zeitschriftsplan und dann, was soll ins Heft? Und dann schreibt man mögliche Autoren oder Autoren an und dann hofft man, dass sie zusagen. Du hattest bei dieser Nummer relativ viele Absagen. Und du vermutest neben Zeitdruck und man hat was anderes zu tun, gibt es ja immer, dass man auch jetzt vielleicht nicht schon schreiben will, ist ja alles in Ordnung. Aber dass es auch eine Unsicherheit gibt oder eine Verängstigung, dass das, ist ja jetzt kein Massenmedium, unsere Zeitschrift, aber dass das wahrgenommen wird und es man davon dann Schwierigkeiten bekommt.
Genau, so war das. Also es ist ja für mich immer dieser Prozess, eine sehr schöne Prozess, dass wir dann Thema auswählen und dann ich recherchiere, wer darüber schreibt und dann die Leute einlade und die überzeugen. Und bis jetzt war eigentlich dieser Teil von der Arbeit eine leichte Arbeit für mich und auch sehr spannend. Bei dieser Nummer war es nicht so, das habe ich auch nicht gewusst eigentlich. Also ich muss dazu sagen, diese Nummer, was es jetzt so wie in der Hand haben. Ich bin hundertprozentig zufrieden und ich an dieser Stelle will ich auch unsere tolle Autorinnen, die mitgemacht haben, alle herzlich bedanken, weil die wirklich sehr tolle Beiträge geschickt haben. Aber Tatsache ist es, dass das einfach ein langer Weg war und ich habe dann viele entweder Absage bekommen oder keine Antwort bekommen, obwohl ich wusste, dass die wirklich gute Beiträge schreiben können, aber die haben dann geantwortet, dass die lange nicht mehr an dem Thema gearbeitet haben oder dass die keine Zeit haben und ich habe nicht aufgegeben, ich habe dann gesagt, okay, dann schreiben sie einfach einen kleinen Bericht, eine Seite, aber gewisse Leute konnte ich dann auch trotz alles nicht gewinnen und das hat natürlich mit dem Situation zu tun. Und natürlich, Kunst und Kirche ist keine politische Zeitschrift, aber schließlich kommt Name von Kirche und Religion dahinter und die sind ein bisschen Leute, okay. Gehe ich davon, ein bisschen sensibler.
Ein anderer Aspekt, der natürlich eine große Rolle spielt, warum bei normalen Leuten, zu denen ich mich selber auch zähle, dieses Thema nicht so bekannt ist, ist, dass natürlich durch die normale Medienberichterstattung man vor allem mit politisiertem Islam in besonderer Weise dann beschäftigt ist und dann hört man Iran, Türkei, Ägypten und hat sofort bestimmte Bilder von Islamisten vor Augen und weiß nicht oder nimmt nicht wahr, dass es auch ganz viel Christentum immer noch dort gibt und dort gegeben hat. Was ich bei dem aktuellen Heft, jetzt wo es fertig ist und in der Erarbeitung, was mich so erstaunt und überrascht und auch erfreut hat, diese Vielfalt, dieser kulturelle Reichtum, den es zu entdecken gibt, aber eben auch eigentlich eine ganze Reihe von guten Neubauten, ganz unterschiedlich. Also von Ägypten, wo das koptische Christentum eine lange Geschichte hat und wo der Staat es sich auch auf die Fahnen schreibt, die Kopten auch architektonisch gut vorkommen zu lassen, aus bestimmten politischen Gründen. Katar, wo für Wanderarbeiter, für Fremdarbeiter in so einem eigenen, ja muss man sagen, religiösen Gewerbegebiet eine Kirche aufgebaut wird, damit die in sozusagen am Sonntag in Schichten ihre Gottesdienste feiern, aber natürlich nicht öffentlich auftauchen können. Tunesien, wo es nochmal eine ganz andere Geschichte gibt, die zusammenhängt mit französischer Kolonialgeschichte, wo es, was ich auch nicht wusste, immer noch einmal im Jahr eine Marienprozession durch Tunis gibt, auch verrückt eigentlich. Bis hin natürlich auch zu bedrückenden und bedrängenden Geschichten. Gaza gibt es eine Kirche, die auch eben richtig schwer unter Beschuss geraten ist, wo auch Menschen zu Tode gekommen sind. Syrien katastrophal. Christen wurden lange geschützt durch das Assad-Regime, das sonst nicht viel geschützt hat. Aber da hatten Christen gut von, das hat alles aufgehört und die christlichen Kirchen haben eine schreckliche Verfolgungs- und Zerstörungsgeschichte in den letzten Jahren erlebt. Also hat es, und das könnte ich jetzt noch ausführen, und den Libanon und die Türkei und sonst was alles erzählen, hattest du das erwartet, dass es so unterschiedliche Geschichten gibt? Weil man hätte ja auch sagen können, naja, Christentum in islamischen Ländern, das wird halt alles so irgendwie gerade nochmal geduldet, aber ist sonst eigentlich in jedem Land mehr oder weniger dasselbe. Hat dich diese Vielfalt überrascht?
Mehr oder weniger ja. Ich wusste, dass es einfach eine total unterschiedliche Situationen sind in diese Länder, total unterschiedliche einfach auch Entwicklungen haben. Mich hat auch schon teilweise die ganz kritische Situation eben im Gaza und in Syrien schon auch dann überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist so, wir haben ja versucht, in dieser Nummer einfach ein neutrales Überblick geben. Eigentlich die Autorinnen konnten dann einfach schreiben, ihre Meinungen schreiben. Also wir haben nicht gesagt, wir wollen nur von dieser Perspektive die Beiträge haben. Und dadurch ist es auch meiner Meinung sehr, sehr, reichlich geworden, diese Nummer. Aber eben, es ist auch so, dass viele denken, dass heutzutage überhaupt in dieser Länder keine Kirche gebaut wird. Und wir haben doch gesagt, es wurde ja vor ein paar Jahren, 2019, in Ägypten eine neue Kirche, also Kathedrale der Geburt Christi, eröffnet in diese neue Hauptstadt, diese Verwaltungshauptstadt in Ägypten, in der Nähe von Kairo. Und was ich dazu sagen will, das wurde als erste in dieser neuen Hauptstadt eine Kirche und eine Moschee fertiggestellt, und von den Proportionen her sind auch irgendwie schon gleich, und auch sehr, sehr gute Architektur. Und das ist aber ein Statement nach außen, dass wir einfach nebeneinander, miteinander leben. Das ist meiner Meinung ein Statement. Und es ist ein gutes Statement, deswegen werden wir auch darüber schreiben. Aber Tatsache ist, dass die koptische einfach Christen in Ägypten diese Kirche als alltägliche wirklich nicht nutzen, sondern einfach die ganze traditionelle Kirche, die einfach diese kleine Gasse gebaut wurden und wie nach wie vor diesen Austausch haben. Also die Kirchen werden genutzt, aber diese Art von Kirche, die eigentlich auch so in den Medien kommt und so groß ist und so weiter, ist meiner Meinung nach mehr Statement nach außen.
Also, ja, das finde ich interessant, dass also natürlich da, wo das Christentum gefördert wird, wie es in Ägypten zum Teil geschieht, hat das immer auch mit politischem Zugriff zu tun. Der Staat gewährt eine Gnade und baut dann eine große Kirche auch als Zeichen für die eigene vermeintliche Toleranz. Und in dem Artikel wird deutlich, dass die koptischen Christen selbst eben ihr Gemeindeleben, ihr Glaubensleben in ihren kleinen, unscheinbaren, architektonisch jetzt nicht besonders bedeutenden Nachbarschaftskirchen feiern, und dass das voneinander abgekoppelt ist, sozusagen die große Amtskirche in Anführungszeichen und die echte, reale Kirche. Das bringt mich noch auf eine andere Geschichte, die mich total angerührt hat. Es gibt auch einen Artikel über Mauretanien. Wer hätte das gedacht? Und dass dort in Mauretanien unter Bedingungen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann, jetzt nicht nur ein kulturelles Erbe des Christentums gepflegt wird, sondern auch ganz tolle Gemeinwesenarbeit heute für die Menschen in Mauretanien gemacht wird. Und zwar nicht nur für die Kirche, sondern von der Kirche für die Menschen. Also eine nicht-missionarische Sozialarbeit, das ist natürlich katholisch, ist ja noch ein Rest aus der Kolonialzeit, aber das hat mich auch beeindruckt, nicht nur diese wunderbaren uralten Kirchen, sondern auch kleine Nachbarschaftszentren, in denen die Christen vor Ort versuchen, etwas Gutes zu tun.
Das hat mich auch beeindruckt eigentlich, weil ich habe auch nicht gewusst, dass sie in Mauretanien nur knappe 5 Millionen Einwohner haben. Das ist ja wirklich wenig, sehr wenig, meine Meinung. Und das sind ja mehr als 99% Moslem und knappe 1%. Also sind wirklich, dann man redet ja von eigentlich 4000 Leute, aber trotzdem ist einfach jetzt Kirchen und Religion Präsenz. Ich meine, es steht auch in diesem Beitrag, dass auch Konflikte gibt und Schwierigkeiten gibt. Aber ich find's trotzdem, auch wenn Probleme gibt und Schwierigkeiten, schließlich ist Kirche dort und wurde auch eine neue Kirche gebaut und wird auch verwendet. Also das finde ich trotz alles ein positiver Schritt eigentlich.
Ja. Komme ich nochmal auf den Iran. Das ist natürlich für dich ein besonderer Beitrag gewesen. Und auch da, jetzt mal ich jetzt als unkundiger Laie, hätte natürlich gewusst, dass es nicht nur Moscheen im Iran gibt, es gibt Synagogen, es gibt auch eine reiche christliche Baukultur. Und da fragte ich mich so ein bisschen, als ich von dir darüber las, wie passt das zusammen? Also die offizielle Religionspolitik, die ja islamistisch ist, die aber trotzdem manchmal, wie eben bei unserem Coverbild, auch mal ein Erbstück rettet. Und wie ist es aber eigentlich unterhalb dieser Religionspolitik des Regimes in der Nachbarschaft? Wie bei den Leuten, wie reagieren die drauf? Wie werden Kirchen wahrgenommen, genutzt? Jetzt vor allen Dingen, wo ja immer weniger Christen im Iran leben, viele ja schon das Land auch verlassen haben.
Im Iran, Christen haben auch sogar Stimme im Parlament. Also das ist schon, also haben schon, sag mal, positive Seiten auch in dem Sinne. Und es ist ja so, die Tatsache ist aber, dass nach der Islamischen Revolution bis heute haben viele das Land verlassen. Und ich mache ja immer Feldforschung und ich rede mit Leuten. Und also so eine klare Antwort, warum sagen sie nicht, ja, die sehen dann vor allem die junge Generation keine Zukunft, deswegen verlassen das Land. Aber Tatsache ist es so, dass ich komme aus Isfahan und wir haben dort ein Viertel, das heißt armenische Viertel, heißt Djolfa, und ich war immer als Kind sehr gerne dort, weil dort andere Geschäfte gibt's und da waren ja mehr als 15 Kirchen, die waren alle offen, da war ein Kindergarten, das war eine Schule für armenische Kinder und das war für mich selbstverständlich. Dann bin ich nach Wien gekommen und dann ich reise ja jedes Jahr und das durch auch mein Studium bin ich immer mehr aufmerksam geworden auf diese Architektur. Und dann habe ich die Entwicklung schon gesehen. Also jedes Mal, als ich dort war, habe ich dann wenige Leute gesehen, wenige Christen gesehen. Und diese Gegend hat man ja immer nur armenisch gehört. Dann hört man viel mehr Persisch. Es gibt keine armenische Schule mehr. Sie haben sie zugesperrt und die ganzen Kirchen haben sie auch zugesperrt. Ich versuche es jedes Mal auch trotzdem hineingehen. Die machen schon auf, aber manche Kirchen sind generell zu und manche machen nur einmal in die Woche für eine bestimmte einfach Zeremonie auf. Es ist nur eine Kirche, diese Warnak-Kathedrale, die eigentlich immer offen ist, weil das ist auch eine Touristenattraction. Mhm. Also die haben ein Teil ist auch ein Museum, die verlangen auch Eintritt und die verdienen auch damit einfach, dass das die Kirche erhalten. Aber es ist Tatsache so, dass es viel weniger jetzt Christen im Land gibt. Aber ich kann nicht sagen, dass die in Gefahr sind. Das kann ich nicht sagen. Also wenn ich dann auch mit denen rede, ja, die leben in friedlich, die haben Rechte. Und meine Meinung ist die gewisse Statements sind auch gut. Zum Beispiel, es wurde vor kurzem eine U-Bahn-Station in Teheran eröffnet. Mhm. Und eine der letzten Kirchen, die im Teheran gebaut wurde, war 1970er, kurz vor der Islamischen Revolution, wurde fertiggestellt, heißt St. Sakris Kathedrale. Und die Architekten, weil das ist direkt bei dieser U-Bahn-Station, haben sich auch beeinflussen lassen von dieser Architektur. Und es wurde eröffnet und die Station heißt Heilige Maria. Also ist gerade Mariam Muqaddas, also die Station Heilige Maria. Und allein das finde ich schon toll. Und das ist nicht nur der Name, sondern es sind auch Statuen von Jesus, von Maria und sehr viele Fresken, Malereien. Und es ist mittlerweile einfach eine Attraction geworden. Die Leute nutzen das nicht nur als U-Bahn-Station, sondern die gehen dort und die Station anschauen. Und Das finde ich schon, dass es ein gutes Statement wieder ist. Also allein kleine Kinder fragen, okay, wer war der Maria, wieso heißt diese Station so? Allein, dass man dann eigentlich thematisiert und darüber redet, finde ich schon ein, sag mal, positiver Schritt.
Ja, ich finde es auch total interessant. Einerseits, was ist da tatsächlich, ja, das ist ja auch eine Bedeutung von Kirchbauten oder überhaupt religiösen Bauten, dass sie die Religion in die Öffentlichkeit sichtbar tragen, dass man an ihnen vorbeigeht und dann ins Überlegen, Nachdenken, Kennenlernen kommt, und dass sowas durchaus im Iran möglich ist. Die Gefährdungen liegen dann vielleicht auf einer anderen Ebene. Wir hatten aber das nur kurz gestreift. Letztes Jahr hast du einen sehr schönen Beitrag geschrieben darüber, wie Kirchen neu und umgenutzt werden, damit sie nicht nur leer stehen, sondern tatsächlich, so wie hier in Deutschland, eben jetzt nicht einfach zugesperrt werden, sondern ein neues kulturelles Leben erfahren. Und da hast du auch eindrucksvolle Geschichten aus Isfahan berichtet. Das fand ich sehr, sehr interessant und hat nochmal einen anderen Blick mir eröffnet auf unsere eigene Situation hier im deutschsprachigen Raum. Aber jetzt mal weg von den Einzelbeispielen würde ich gerne nochmal dich befragen zum Grundsätzlichen. Du bist ja Architekturtheoretikerin und Historikerin. Was ist dir wichtig, wenn es um Sakralbauten für Minderheiten geht? Also das ist ja das klassische Beispiel sozusagen, Kirchen in islamischen Ländern, das sind Sakralbauten in der Minderheitensituation. Was ist da eigentlich wichtig? Wofür steht das Thema eigentlich? Du hast es ja noch ganz anders aufgezogen. Wie sollten die gestaltet werden? Ist das nur historisches Erbe, das man bewahrt? Oder ist es eben auch etwas, was man heute noch mit Leben füllt?
Also nein, das meine Meinung, Sakralbauten sind auch gut da, dass man noch heute mit Leben erfüllt. Deswegen sind die ja auch da. Und es ist auch, also die Entwicklung von Sakralbauten im islamischen Länder, jetzt speziell, wenn ich von Iran reden will, das hat eine ganz interessante Entwicklung. Zum Beispiel im Isfahan in der 17. Jahrhundert, wenn ich jetzt als Schwerpunkt nehme, die Armenier durften Kirchen bauen, so viel sie wollten, aber die mussten sich architektonisch anpassen an den regionalen Architektur. Und die haben gemeinsam mit dem einheimischen Architekten gearbeitet und irgendwie die Kirchen, wenn man schaut, passt so wunderbar in den einfach Stadt ein. Also man hat nicht das Gefühl, dass es ein Fremdbaukörper da ist. Aber andererseits, wenn man reingeht, dann ist es in eine andere Welt. Also die Linien haben sie dann auf eigene einfach Bedürfnisse und Geschichte einfach gehalten. Und eins zu eins haben dann die Architekten aus diesen Ländern eigentlich das realisiert. Und da finde ich schon wichtig, vor allem heutzutage, wenn man dann auch jetzt in Europa sehr viele, wir haben sehr viele Minderheiten, die einfach auch Sakralbauten brauchen, aber auch im islamischen Länder, wenn die Sakralbauten bauen. Meine Meinung, Sakralbau muss einfach diesen spirituelle Feeling haben, und das muss einladend sein. Man muss sich wohlfühlen und man muss es dann auch reingehen wollen. Es ist aber zwei unterschiedliche, sag mal, Polen. Einerseits rede ich von der Bevölkerung und die einfach nach Heimat suchen und diese Bedürfnis haben. Und für denen ist, sag mal so, die äußere Erscheinung insofern wichtig, das Einladen ist. Aber ob jetzt zwei Kuppel und zwei Minaretten hat, das ist nicht das Thema, sondern die Linien, diese Flair, diese warme Atmosphäre ist wichtig. Und ich bin überzeugt, dass die Architekten sehr viel machen können. Also Architektur kann heutzutage wirklich sehr viel leisten. Aber wir haben andererseits eigentlich, sag mal, die Auftraggeber, Geldgeber und Politiker, die anderes wollen. Also ich habe diese Richtung auch sehr viel recherchiert und Interviews gemacht. Und ich habe dann auch oft gesagt, aber warum kommt zu diesen Konflikten? Weil es ist generell erlaubt, dass man eine Moschee baut oder eine Kirche baut. Aber man muss sich dann einfach an die regionale Architektur anpassen. Aber die einfach jetzt von der politischen Seite sind oder von der religiösen Seite, die wollen auch mit dem Architektur zeigen, wir sind da. Also ganz, ganz einfach demonstrativ sind die da, weil die einfach sehr viel geleistet haben. Keine Frage. Also die sind nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen und jetzt sind die fast dritte Generation auch da. Die wollen in dieser Form einfach die nächste Generation die Kultur übergeben. Wir haben solche Moscheen. Also das ist sozusagen schon Konflikt oder die Meinungen gehen auseinander. Aber ich bin davon überzeugt, wenn man von dem Sakralbauten eigentlich investiert an die Architektur, dann beseitigt man auch Konflikt, kann man nicht sagen total beseitigt, aber vermindert, kann man sagen.
Ja, finde ich sehr interessant.
Relativieren, sagen wir so.
Ja, ich komme gleich nochmal auf die Konflikte. Ich finde es jetzt nochmal interessant, wie du beschreibst, wie christliche Kirchen in Isfahan von den armenischen Christen gebaut wurden unter muslimischer Herrschaft. Und das löst sofort Assoziationen aus, wie es in Europa gewesen ist. Also einerseits sollen diese Sakralbauten der Minderheit nicht auftrumpfen, nicht so deutlich sein, nicht so laut sein, nicht so selbstbewusst sein, sondern das kennt man von katholischen Kirchen in evangelischen Gebieten und umgekehrt, auch aus Deutschland oder auch später von Moscheen, oft im Hinterhof gebaut oder in die Häuserzeile reingebaut. Sie passen sich also an, sie ducken sich so ein bisschen. Und dann hast du schön beschrieben, geht man aber hinein, dann, also sie passen sich an, aber man geht hinein und dann betritt man eine andere Welt. Das fand ich ein schönes Bild. Und da ist natürlich besonders wichtig der Begriff Heimat. Ist ja eigentlich kein religiöser Begriff, aber vielleicht dann doch, dass er die Möglichkeit gibt für Menschen, die sich sonst in der Gesellschaft auch fremd oder bedrängt fühlen, anzukommen und da zu sein, wo sie sind. Das führt dann oft, es kann manchmal zu einer Schizophrenie führen, dass es innen drin so archaisch oder konservativ oder dann schon fast wieder exotisch ist, dass die Menschen, die ja dann in dem anderen Land hier leben, also Muslime hier in Deutschland oder in Österreich oder Christen im Iran, dann sozusagen das nicht zusammenkriegen. Aber ich fand, wenn es jetzt nicht nur um historische Gebäude gibt, die eben einfach so eine alte Sprache in der Gestaltung haben, sondern um Neubauten, finde ich ja immer interessant, wie weit gelingt es ihnen tatsächlich, heutig zu bauen, modern zu bauen. Und da kenne ich Moscheen in der Nähe von, in Bayern gibt es eine ganz tolle in Penzberg, einer kleinen Stadt. Das ist richtig eine moderne, tolle Architektur. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn Muslime hineingehen, fühlen sie sich sofort wie zu Hause. Also wie der Gebetsraum gestaltet ist, wie die ganzen Gemeinschaftsräume gestaltet sind. Da kann ich mir sofort vorstellen, so passiert es. Hier entfaltet sich sofort ein eigenes Leben. Was ich schade finde, aber vielleicht ist es unvermeidlich, dass natürlich immer auch Konflikte in der Öffentlichkeit im Zentrum stehen. Und dann geht es eben darum, wie selbstbewusst tritt jetzt eine Moschee in Deutschland auf oder eine Kirche im Iran. Gibt es da ein Minarett, gibt es einen Turm, gibt es Glocken, gibt es den Ruf vom des Muezzin. Aber du hast mal schon ein bisschen her, das war 2020, auch ein schönes Heft gemacht in Kunst und Kirche über Moscheen in Europa. Und da hatte ich den Eindruck, ganz viele Gebäude sind komplett ohne Konflikt. Die sind einfach richtig gelungene Architektur. Und die einerseits passen sie sich an und andererseits versuchen sie doch auch einen eigenen Akzent zu setzen und das Erbe in die Gegenwart zu übersetzen.
Ja, also das stimmt. Also das sind auch, was Moschee in Europa betrifft, findet man auch gute Beispiele. Aber ich muss ehrlich sagen, man findet einzelne gute Beispiele, die auch architektonisch gelungen sind, meiner Meinung. Also es ist ja in Europa, vor allem jetzt in Österreich und Deutschland, sehr viele Hinterhofmoscheen bekannt. Also Hinterhofmoscheen sind so, dass die eigentlich nicht eingeweiht werden aus einer Moschee, sondern die werden so Kulturvereine gründen und dort drinnen auch einen Raum aus einem Gebetsraum widmen in dem Sinne. Und ich bin schon gegen diese Hinterhofmoscheen, weil die eigentlich gar nichts haben. Also es geht nicht darum, dass man nur einfach einen Namen hat, Hinterhofmoschee, eine Moschee und ein Gebetsraum. Es geht darum, dass man sich wohlfühlt, dass die Leute sich dort treffen. Und die haben überhaupt null Kreativität dahinter eigentlich. Die investieren gar nichts, was das jetzt, das meiner Meinung nach wichtigste ist eigentlich. Und ich glaube schon, dass die Leute brauchen auch irgendwie Heimat suchen. Vor allem ich rede von älterer Generation, weil das sind die junge Generation. Also in meinem Freundeskreis sind viele wie ich nach Europa gekommen. Und bei mir, meine beiden Elternteile sind gestorben, aber bei viele andere, die noch leben und dort alleine sind, dann kommen die nach Europa. Und wenn man über 80 Jahre alt ist, nach Europa kommt, dann kann man nicht erwarten, jetzt gehen Deutsch lernen und sich irgendwie integrieren, sondern die suchen aneinander. Und wo die sich suchen, sind auch diese Art Moscheen, die sich einfach suchen. Und diese Hinterhofmoscheen, meiner Meinung nach, ist keine gute Losung.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich kenne das aus vielen Konflikten. Das fängt schon damit an, findet man Baugrund in zentralen Stadtgebieten oder nur im Gewerbegebiet außerhalb. Und ich glaube, bei dir schlägt da ja auch das Herz der Kunst- und Architekturhistorikerin. Es ist auch eine ästhetische Frage. Also es ist nicht nur eine politische Frage, es ist nicht nur eine rein religiöse Frage, sondern wenn Sakralbauten, egal ob christlich oder muslimisch oder jüdisch, eine Ausstrahlung haben sollen, dann ist das immer auch eine Frage von künstlerischer oder architektonischer Gestaltung. Und damit verbindet sich jetzt nicht einfach nur Wohlstand, dass man sich das leisten kann, sondern auch eine Form von öffentlicher Anerkennung, dass man Teil der Gesellschaft ist und diese Gesellschaft auch ästhetisch bereichert.
Genau. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Aber diesbezüglich geht ja die Meinungen auseinander. Also ich finde, man muss einfach an Zeit sich auch anpassen und man muss einfach in Architektur mehr als alles andere investieren, dann gewinnt man die andere Sache automatisch eigentlich. Aber das ist halt meine Meinung und ich kämpfe dafür und ich mache alles, aber ich weiß, es ist andererseits auch die entscheiden und ja, das einfach Geld geben in dem Sinne auch viele anderes denken. Also ich sage nicht alle, es sind auch ein Trend, dass die auch entgegenkommen, auch wie du jetzt gesagt hast, in Penzberg. Das war auch so, dass das eigentlich auch so durch eine Feldforschung wohl Gespräche war mit der Bevölkerung und das waren irgendwie alle involviert und schließlich ist es ein Markenzeichen geworden jetzt von Penzberg, diese Moschee, also auch mit diesem Minarett. Also es gibt auch gute Beispiele, aber ich sag's, wenn man denkt, also ich habe einmal eine Recherche gemacht mit meinen Studentinnen und wir haben allein in Ost 300 Hinterhofmoscheen. Allein in Wien haben wir 100 Hinterhofmoscheen und das ist ja schon viel. Und ich frage mich, wenn Bedarf nicht da ist, dann gibt es ja auch nicht. Das heißt, Bedarf ist da, dass man dann hat. Aber ich habe dann durch meine Recherche ein oder andere besucht und habe ich irgendwann aufgegeben, dass ich dann mich immer ärgere und hineingehen und einfach die Minute schauen, dass ich wieder rausgehe. Will. Das sollte ja nicht Konzept sein. Also man will immer im Sakralbau reingehen und drinnen bleiben. Also ich bin auch nicht so religiös, aber ich gehe gerne in Kirchen, gerne in Moscheen und bleibe ich dort. Also
ist. Und wenn sie eben eine gewisse Qualität haben, baukulturell und damit auch spirituell, dann ist es vielleicht auch eine Chance, bestimmte Formen von Versektung und Radikalisierung im Abseits zu vermeiden. Genau. Dazu lädt natürlich so eine Hinterhofmoschee, mag dazu auch einladen.
Also in Spiritualität ist das Wichtigste meiner Meinung. Also das muss dieses Feeling haben.
Und das kann man aber eben auch gestalten mit bestimmten architektonischen, künstlerischen Mitteln. Dazu braucht man auch die Freiheit, dass nicht nur die Mittel, sondern auch die Freiheit, das zu tun.
Das auch, aber man braucht auch Glaube an den Architekten. Also es ist ja nicht so, wenn ich kann das selbst nicht machen, auch wenn ich diesbezüglich kämpfe, weil ich ja nicht Architektin bin. Also das muss man auch denken, da man braucht ja Fachleute und diesbezüglich man braucht gute Architekten eigentlich.
Sehr schön, liebe Nega. Vielen Dank für das Gespräch. Alle, die neugierig geworden sind, können gerne mal im Internet gucken, Kunst und Kirche beim Herder Verlag und sich dort entweder schon mal das tolle Cover nochmal anzugucken oder sich das Heft zu bestellen. Man kann auch ein Probeabo eingehen. Und ich bin nochmal freundlich aufgefordert worden von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen von RefLab. Für die mache ich ja hier meinen Podcast draußen mit Klausen, ein bisschen Werbung zu machen. Das mache ich ganz kurz zum Schluss. Und da heißt es, RefLab bietet weitere Podcast-Formate an zu Spiritualität, Philosophie, Kultur, Psychologie und Popkultur. Zudem erscheinen wöchentlich neue Blogbeiträge. Wenn du informiert bleiben möchtest, abonniere den RefLab Newsletter. Den Link findest du dazu in den Shownotes. Das gilt für dich, liebe Neger, aber auch für alle, die zugehört haben. Genau, wir machen ein bisschen Werbung und versuchen, den Kontakt zu denjenigen zu intensivieren und stabil zu halten, die sich für uns interessieren. Wir freuen uns immer auch über Rückmeldung. Ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Zusammenarbeit an diesem Heft und für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir und deiner Familie und allen Menschen im Iran und im gesamten Nahen Osten, dass es Frieden gäbe.
Danke dir. Also diese RefLab kann ich auch empfehlen. Ich habe schon bereits abonniert. Also das genieße ich auch, höre ich dann immer wieder beim Hausarbeit machen, einfach spazieren gehen und das kann ich wirklich auch empfehlen. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unsere nächste Nummer von Kunst und Kirche, die wir daran arbeiten.
Vielen Dank.
Spannende Themen. Danke schön.
Ciao.